Nach dem 0-4 in Rostock haben wir hier letzte Woche schon von der Krise gesprochen. Jetzt gab es einen 4-0 Heimsieg gegen Tabellenführer Energie Cottbus. Trainer Dabrowski hat vor dem Spiel das System umgestellt. Warum das genau richtig war und aufgegangen ist, besprechen wir heute in der aktuellen Folge.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr beiden heute hier mit mir im Studio seid. Christian mal wieder hier.
Hallo.
Martin.
Hallo.
Ich bin Kira, für die, die mich noch nicht kennen. Ja, 0-4.
Nicht viele.
Ja. 0-4 gegen Rostock, jetzt 4-0 gegen den Tabellenführer. Wechselbad der Gefühle für die Fans und vor allem war da nicht unbedingt mit zu rechnen. Ne? Vorher steckte man so ein bisschen in der Krise.
Ja, ich muss ja zu meiner Ehrenrettung sagen, ich habe vor dem Spiel bei Twitter geschrieben, dass RWE 1-0 gewinnen wird, haben natürlich nicht viele abgenommen. Dass es dann 4-0 wurde, überrascht mich natürlich auch. Ja, momentan nicht ganz so einfach, die Lage einzuschätzen bei RWE. Erst 0-4 in Rostock, dann 4-0 gegen Cottbus, zeigt, wie verrückt diese Liga ist. Aber für Rot-Weiß Essen war es natürlich ein extrem wichtiger Erfolg für die Mannschaft, für die Fans, aber vor allem natürlich auch für den Trainer. Wir wissen ja, wie das Geschäft so läuft. Ich glaube, bei einer weiteren Niederlage, einer Heimniederlage gegen Energie Cottbus, dann wäre es sehr ungemütlich geworden, auch um Trainer Christoph Dabrowski. So hat man wirklich eine überzeugende Antwort geliefert, hat es geschafft, über 90 Minuten sehr, sehr konsequent zu verteidigen, war vorne brutal effektiv und ja, man durfte sich dann über einen absolut verdienten 4-0-Sieg gegen den Spitzenreiter freuen.
Vielleicht steigen wir direkt mal ein.
Szene des Spiels.
Christian, fang du an.
Ja, für mich war es diesmal etwas emotionaler, denn mein Sohn war zum ersten Mal im Stadion und
ein Glücksbringer.
Gleich das Rüstzeug für einen Glücksbringer mitgebracht. War jetzt nicht das allererste Mal im Stadion, war schon mal in einem anderen Revierstadion auch, aber als wir ihn gefragt haben, was er sich diesmal anschauen möchte, dann kam sofort Rot-Weiß Essen und hat ja schön funktioniert, gutes Spiel. Und dementsprechend darf er sicher gerne wiederkommen und das war meine Szene des Spiels, oder das war der Moment des Spiels für mich jetzt. Die Szene des Spiels wäre sonst das 1-0 gewesen. Denn wenn man so eine Taktik wählt, wie sie gewählt wurde, dann setzt man nur Nadelstiche, kommt nicht so oft vor das Tor des Gegners. Und wenn man dann diese Effizienz sieht, die RWE an den Tag gelegt hat, dann ja, kann man so ein Spiel auch gewinnen. Und daher war dieser Dosenöffner, das früher 1-0 nach dem ersten Angriff, sonst die Szene des Spiels.
Wir gehen gleich noch näher drauf ein, was da genau taktisch denn gut funktioniert hat, beziehungsweise auch anders gemacht wurde als in den letzten Spielen. Aber Martin, erstmal du, deine Szene des Spiels.
Ja, sehr schöner Moment, Christian. Ich hatte meinen auch dabei. War nur ein Nachteil, dass ich den halben Fanshop vorher leer kaufen musste. Aber kann gerne wiederkommen.
Wir haben uns mit einer Fahne begnügt.
Ja, ja. meine Szene des Spiels war eine, ja, die sonst überhaupt nicht zum Spiel von Rot-Weiß Essen passt, aber zu diesem Spiel total passte, nämlich die Szene vor dem 3-0, die zum 3-0 führte. Ja, es war ein Befreiungsschlag von Ahmed Aslan, der den Ball einfach kompromisslos nach vorne geknallt hat, ohne Plan. Sowas sieht man ja sonst nicht bei Rot-Weiß Essen bei Heimspielen. Und ja, dadurch entstand halt wirklich ein grober Fehler des Gegners, des Torhüters Elias Bethke, der ja von Pele Wollitz ja vor dem Spiel so extrem gelobt wurde, als ja als bester Torhüter der Liga gilt, laut Kickernoten, das wurde dann nochmal betont, ist ein 21-jähriges Talent in Cottbus, kommt aus der eigenen Jugend, hat Vertrag bis 27, natürlich erhofft man sich da noch ordentlich Kasse zu machen, aber da muss er auf jeden Fall erstmal an seinen fußballerischen Qualitäten noch arbeiten. Es war jetzt nicht die einzige Schwäche, die er da gezeigt hat. Auf jeden Fall erinnert das Ganze so ein bisschen an Schalke 1992, als Jens Lehmann da kurz vor der Mittellinie den Ball fallen ließ und ein ähnlicher technischer Fehler unterlief ihm da auch. Ramin Safi hat das aber so ein bisschen gerochen. Er sagte auch, wir haben nach dem Spiel mit ihm gesprochen, er sagte, ja, er hat schon das Gefühl gehabt, dass es nicht der beste Fußballer ist, ist dann instinktiv nachgegangen, hat sich den Ball geholt und dann ist der natürlich nicht mehr zu stoppen, dann lieber bis ins Tor. Ja, meine Szene des Spiels war schon eine ganz kuriose Nummer.
Zumal Cottbus zu dem Zeitpunkt dran war. Die waren dran am 1-2, hatten ein, zwei Riesenchancen, die sie vergeben haben. Und wenn die da bei 2-0 weiter diesen Druck ausüben und eventuell rankommen, kann so ein Spiel auch nochmal kippen. Wobei ich wirklich einerseits erstaunt war, wie wenig Cottbus mit dem Ball anfangen konnte. Denn erstens haben sie nicht damit gerechnet, hat der Trainer selber gesagt, dass RWE so defensiv agiert. Und wenn man dann gesehen hat, was die mit diesen 70-80% Ballbesitz angefangen haben, war ja auch komplett erschreckend. Andererseits ist das was für alle Vereine, so dass die, wenn sie das Spiel machen müssen, doch erhebliche Probleme kriegen. RWE kann auch ein Lied von singen. Und diese spielerischen Mittel hat einfach kaum eine Mannschaft, um da mal was mit anzufangen, wirklich.
Ja, es gibt wenig Mannschaften, die halt beides können, ne? Also die einen Plan mit Ball haben oder die dann auch gegen den Ball gut spielen können. So wie Alemannia Aachen am ersten Spiel, die haben es ja ähnlich gemacht. Die haben sich auch nur reingespielt, nur destruktiv, vorne draufgegangen, Bälle erobert und dann schnell umgeschaltet. Und RW hat zumindest jetzt mal gezeigt, dass sie auch defensiv können. Mit Ball war es zuletzt schwierig, normalerweise können sie es auch, aber in den letzten Wochen hat es halt nicht so funktioniert. Und jetzt war es einfach mal wichtig, konsequent über 90 Minuten, fast 90 Minuten, du hast diese kurze Schwächephase angesprochen zwischen der 55. und 70. Minute, da hatte Cottbus noch drei ordentliche Möglichkeiten, wenn da das Tor fällt. Das hat Pele Wollitz dann nach dem Spiel auch gesagt, dann kannst du mal in die andere Richtung laufen. Aber ja, da hatte man so ein bisschen das Glück dann auch auf seiner Seite, hat diese schwierige Phase überstanden und dann war mit dem 3-0 alles durch.
Jetzt ist es ein paar Mal schon angeklungen.
Top-Thema der Woche.
Die taktische Umstellung, ihr habt gesagt, das hat Cottbus wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass RWE so defensiv agiert. Was genau hat denn Trainer Dabrowski umgestellt? Warum hat das so gut funktioniert? Und warum könnte das vielleicht der Schlüssel oder war das der Schlüssel zum Sieg?
Also ich glaube nicht, dass es ein dauerhafter Schlüssel ist, aber ich war in den ersten 10 Minuten bis das 1-0 fiel wirklich sehr, sehr erstaunt. Denn Christoph Dabrowski hat mehr oder weniger seinen kompletten Spielstil in den Schrank gelegt und gesagt, so, wir machen jetzt komplett was Neues. Vonić als erster Angreifer war meistens in der eigenen Hälfte. Das heißt, das Pressing gab es überhaupt nicht. Man griff erst an, wenn der Ball über der Mittellinie war. Und es war ein 5er-Riegel. Das war so eine Busparken vor dem Tor-Taktik. Und erstmal wirklich alles auf Sicherheit bedacht. Dieses Spielerische, was er immer immer gefordert hat, das gab's nicht. Egal wie viele Tore man kassiert hat, egal wie viele Fehler es gab, er hat gesagt, das ist mein Ding. Ich spiele weiter hinten raus. Spielerisches Befreien, spielerischer Aufbau ist mein Ding. Und er hat alles zu den Nacken gelegt. Er hat Abschläge, egal, ich glaube, nach 12 Minuten hat Golz den dritten langen Abschlag gemacht. Und da habe ich nur gedacht, wow, da ist wirklich irgendwas passiert innerhalb des Teams, innerhalb der Woche, dass man gesagt hat, wir suchen jetzt einen komplett neuen Ansatz und versuchen das. Aslan auf der 6 war genauso ein Risiko, ne? Was sich auch bezahlt gemacht hat. Er hat sich in Dienst der Mannschaft gestellt, erste Tor noch vorbereitet mit seinem langen Pass auf Safi und alle taktischen Kniffe sind aufgegangen, wobei es schon ein Risiko war. Denn wenn man auf einmal so alles verändert, kann es auch sein, dass da nicht eins ins andere greift und das dann nach hinten losgeht.
Tatsächlich ist die Woche ja wirklich was passiert. Nach dem Rostock-Spiel gab es eine Mannschaftssitzung. Es wurde ja auch angekündigt, dass man da nochmal drüber sprechen muss und das irgendwie aufarbeiten muss. Und das war dann anscheinend oder wahrscheinlich ein Ergebnis dieser Sitzung. Was weiß man darüber, was da besprochen wurde?
Also ja, klar, du hast es angesprochen, an dem Montag nach dem Rostock gab es diese Spielersitzung. Es wurde danach aber auch nochmal mit den Trainern gesprochen. Grundsätzlich ist es natürlich immer ein schwieriges Zeichen. Diese Spielersitzung gab es ja auch schon nach dem Unterhaching-Spiel. Wenn es so eine Sitzung innerhalb kürzester Zeit schon zweimal gibt in einer Saison, dann scheint irgendwas nicht zu stimmen. Aber wenn es dann am Ende ein positives Ergebnis gibt, dann ist es ja nur förderlich. Es wurde, wie gesagt, danach auch mit den Trainern gesprochen und Safi und Eisfeld, mit denen wir nach dem Spiel gesprochen haben, die haben ein bisschen durchklingen lassen, okay, das war auch ein Teil, oder ein Teil davon war auch Wunsch der Mannschaft, ne? Dieser neue taktische Ansatz, beziehungsweise so neu ist er ja nicht. Rot-Weiß hat ja in Dresden zum Beispiel auch so gespielt, mit einer Fünferkette gegen den Ball 5-3-2.
Aber wesentlich früher angegriffen und
auch. Ja, genau, so tief haben sie noch nicht gestanden. Genau, das tatsächlich.
Langen Bälle gab es da auch noch nicht, das wurde da auch noch versucht.
Aber mit einer Fünferkette haben sie ja schon gespielt und haben es noch nicht geschafft, das zu Ende zu verteidigen in Dresden. Da hat man halt dann 3 Gegentore bekommen. Jetzt hat es mal über die ganze Spielzeit funktioniert. Der Wunsch ist nicht neu. Thomas Eisfeld, für die sich erinnern, hat das mal nach dem Wien-Spiel auch mal gesagt. Pass auf, wir müssen vielleicht mal über einen neuen Ansatz nachdenken. Muss nicht immer schön spielen. Es ist immer leichter, das Spiel zu zerstören. Und ist dafür auch ein bisschen kritisiert worden nach dem Spiel von Christian Flüttmann, der dann sagte, verteidigen ist keine Frage des Systems. Stimmt ja auch, aber nach diesem desolaten Rostock-Spiel musste was passieren. Also wir haben uns mal danach die Defensiv-Performance der ganzen Mannschaft angeschaut, haben uns ein paar Zahlen besorgt und Rot-Weiß hat in den ersten 12 Spielen vor dem Cottbus-Spiel die meisten Torschüsse zugelassen, die meisten hochkarätigen Chancen, sprich hatte die schlechteste Abwehr der dritten Liga. Und deswegen musste man einfach mal was verändern. Man hat Geschwindigkeitsdefizite so ein bisschen in der letzten Reihe, deswegen ist es auch nicht ganz so einfach, dann hoch anzugreifen, ne? Wenn die weite Wege zurückhaben, die Verteidiger, also die Innenverteidiger Schulz, Alonso, Krauli sind eben nicht die Top-Speed-Spieler und haben halt häufig die Hacken gesehen der Gegenspieler und dann ein bisschen tiefer zu stehen, war dann doch der richtige Ansatz. Aber ich war auch überrascht, dass zum Beispiel Caparros nicht gespielt hat. Und das zeigt ja auch, dass so ein bisschen so ein Staubsauger, so ein richtiger Gelernter defensiv Acker 6 fehlt.
Ich hätte auch Wechseln gerechnet. So. Ich hätte gedacht, boah, Aslan, irgendwann in den letzten Wochen wirkte er schon immer mal müde, genau wie ein Müsel, dass der später rausgeht und dafür Caparros oder Moustier reinkommt. Aber was für mich viel wichtiger war, es hätte ja auch in die Hose gehen können. Ne? Wenn du nicht diese Effizienz an den Tag legst, wenn Cottbus bei all den Angriffen einmal durchkommt und irgendwas passiert, dann kann das auch anders ausgehen. Für mich war wichtig zu sehen, dass der Trainer halt nicht nur diesen Plan A hat.
Ja.
Sodass er, egal aufgrund welcher Einflüsse, sagt so, ja, hier ist jetzt der Punkt gekommen, wir müssen jetzt irgendwas anders machen. Und bereit ist, Dinge anzunehmen, zu verändern, auch seinen Stil einfach mal wegzulassen. Und das war für mich so der Schlüssel zum Erfolg, weil er hätte ja auch sagen können, nee, wir kriegen das schon hin, ich glaube an euch. Und dann wäre das wieder in die Hose gegangen. Und so hat man jetzt ein Zeichen gesetzt. Die Zuschauer waren zufrieden. Die haben Spieler gesehen, die sich reinwerfen, die jeden Zweikampf feiern. Hat man auch zuletzt nicht gesehen.
Nee.
Bonic, der die Kulisse ein paar Mal animiert hatte, um mitzumachen. Schulz, der nach dem gewonnenen Zweikampf da die Fäuste ballte in Richtung Publikum. Da war auf einmal eine ganz andere Emotion wieder drin, wo sie in den letzten Wochen noch hieß oder wo man das Gefühl hatte, die Mannschaft ist zu lieb. Sie hat nicht so den Anführer außer Aslan. Und an dem Tag passte diesmal alles zusammen.
Ja, es spricht ja dann auch für den Trainer, dass er nicht stur ist, dass er sich was annimmt, denn letztlich müssen es ja die Spieler auf dem Rasen umsetzen. So, und wenn Spieler auf den Trainer zukommen und sagen, pass mal auf, ich fühle mich in dem und dem System etwas wohler, ne, die Stärken auch der Offensivspieler, gerade von Safi oder von Owusu, die kamen ja auch dadurch zum Tragen, durch dieses schnelle Umschaltspiel, wenn die mal Platz haben, das hat man bei Safi schon gegen RB Leipzig gesehen, wenn der Platz hat, dann ist er wirklich gut, dann ist er schwer aufzuhalten, Owusu genauso. Und deswegen, es gibt ja viele Trainer, die ihre Spielphilosophie haben, die ihre Taktik, ihren Ansatz haben und den bis zum bitteren Ende durchziehen. So, und dann machst du dich ja natürlich angreifbar. Klar, wenn es jetzt in die Hose gegangen wäre, hätte man gesagt, Mensch, er ist komplett abgewichen von seinem Plan, hätte man ihm das wieder negativ ausgelegt, aber in dem Fall fand ich schon richtig, weil es ging einfach nur darum, dieses Spiel zu gewinnen. Ne? Es musste Ruhe rein und dann war es wirklich auch egal wie. Das wird jetzt keine Dauerlösung sein, kann sie auch nicht, weil du wirst dann irgendwann gegen Gegner spielen, die eben ja sich auch hinten reinstellen, wo du dann wieder das Spiel machen musst, aber ich finde das mal gut, das zwischendurch mal einzustreuen und ist auch ein Zeichen an auch von Qualität, wenn man das 90 Minuten schafft, durchzuhalten.
Die nächsten drei Gegner werden sie nicht hinreinstellen. Also man hat jetzt Aue, Sandhausen, Saarbrücken und da ist das durchaus ein probates Mittel, um auch nochmal ein paar Punkte mitzunehmen. Denn bei aller Euphorie auf diesen 4-0-Sieg ist es im Endeffekt auch nur ein erster Schritt, der so ein bisschen wieder ein Fundament bringen muss, um vielleicht dann irgendwann wieder dahin zu kommen, ein bisschen offensiver zu spielen oder diesen Dabrowski-Stil wieder pflegen zu können. Denn in dieser dritten Liga, ich glaube, die ersten drei haben alle Punkte, sind alle Punkte gleich. Es ist so eng zusammen, oben und unten. Da bringt dir aber nichts am Wochenende, wenn du jetzt einmal Cottbus geschlagen hast, sondern diese Emotion, dieser Wille in der Mannschaft, dieser Zusammenhalt, der muss eben jetzt Woche für Woche erkennbar sein, auch wenn natürlich du Aue, Sandhausen, Saarbrücken wahrscheinlich alle schlagen wirst. Aber es geht nur so wie am Samstag.
Ist ein bisschen so, nach dem Dresden-Spiel haben wir auch gesagt, wenn sie jetzt verlieren, dann ist dieser eine Punkt auch nichts mehr wert. Und im Endeffekt ist es dann wahrscheinlich genauso. Ne? Jetzt hast du den Tabellenführer geschlagen, aber wenn du jetzt die nächsten drei Spiele verlierst.
Nachlegen, das ist halt so eng alles. Ne? Du musst irgendwie mal schaffen, mal zwei, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Rot-Weiß hat es in dieser Saison noch nicht geschafft, zwei Siege in Folge einzufahren. Dann wäre zumindest mal so ein kleines Polster da, weil jetzt sind es drei Punkte. Wenn du wieder verlierst, dann bist du dann wieder unten drin und hast dann entsprechend den Druck. Aber trotzdem, es war halt ein wichtiges Zeichen für die Mannschaft. Ja, der Charakter ist angezweifelt worden und der Mannschaft, es hieß, es würde nicht stimmen, aber das hat die Mannschaft ja nun wirklich widerlegt. Die Mannschaft will, man hat aber gesehen, wenn man sich das so ein bisschen anschaut bis zum Rostock-Spiel, wenn ein paar Leistungsträger ausfallen, dann wird's schwierig und gegen Rostock war es einfach zu viel. Da ist Kraulig ausgefallen, Brumme hinten links, wie wichtig der ist, hat er gezeigt. Wer hat noch gefehlt? Eitschberger durch seine rote Karte, genau. Und Fufak und Kaiser in der Viererkette, der Plan ging einfach nicht auf, ist schwierig, dafür sind beide nicht zweikampfstark genug. Fufak in der Fünferkette, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht, aber da ist er eben nicht so nah dran an den Zweikämpfen vorm Tor. Das liegt ihm einfach mehr. Man sieht, wenn ein paar Schlüsselspieler ausfallen, wird es schwierig. Da muss man vielleicht mit Blick auf die Winterpause nochmal nachdenken, um den Kader vielleicht in der Breite zu verstärken.
Ja, über einen Spieler wollte ich noch sprechen und dann können wir das Cottbus-Spiel, würde ich sagen, abschließen. Der Name ist hier, glaube ich, gerade noch einmal gefallen. Wie habt ihr den Wunsch gesehen? Klar, viel über seine Rolle gesprochen in den letzten Wochen, zuletzt immer auf der Bank und jetzt hat er mal wieder die Chance bekommen von Anfang an.
Es wurde halt getroffen. Viel. Natürlich, es wurde viel über ihn gesprochen. Jetzt bin ich mal froh, dass er bald mit uns spricht. Am Mittwoch treffen wir ihn nach dem Training zum Interview. Gibt's dann bei der WAZ zu lesen, spätestens am Donnerstag. Es war für ihn natürlich auch total wichtig. Ne? Also so lange Wochen auf der Bank gewesen. ist viel kritisiert worden, ne? Seine Einstellung wurde in Frage gestellt, seine Trainingsleistungen, aber er hat einfach gezeigt jetzt, dass er, ja, welches Potenzial er mitbringt. Ich halte echt viel von ihm. Er ist ein sehr moderner, beweglicher Stürmer. Man darf nicht vergessen, der ist noch 21. Der hat letztes Jahr in seiner ersten Profisaison 15 Scorerpunkte hingelegt. Und es ist halt jemand, der Nase ein Gespür für hat, immer in torgefährliche Räume zu kommen und zu Abschlüssen zu kommen. Er hat es einfach zuletzt nicht gemacht. Und diesmal finde ich, das 2-0 macht er wirklich richtig gut, ne? Nimmt den Ball mit, läuft im richtigen Moment los, geht auf den schwachen Fuß des Gegners, schließt ab. Das dritte hätte er natürlich auch noch machen können, das hätte seine Leistung gekrönt.
Eine Pause alleine vom Torwart.
Genau, aber wenn er lernt, noch ein bisschen kälter vorm Tor zu werden, noch ein bisschen effizienter, dann kann das wirklich ja ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden. Er steht dann noch bis 2026 unter Vertrag bei RWE, ist jemand mit Potenzial und ja, was man so hört aus der Mannschaft, ist jemand, der einen einwandfreien Charakter hat, der hat mit keinem Probleme, ist kein Stinkstiefel, ist vielleicht jemand, den man so ein bisschen anders auch irgendwie rannehmen muss, ne? Der braucht, glaube ich, ab und zu mal seine Streicheleinheiten, aber das ist dann irgendwie auch Sache des Trainers, wie er dann mit solchen Typen umgeht und wie er das Beste aus denen rausholt.
Er braucht ab und zu mal einen Tritt in den Hintern. Letztes Jahr
auch das.
Schapina da, der ihm manchmal da einen verpasst hat. Und was mir jetzt gefallen hat gegen Cottbus, war vor allem auch, dass seine etwas phlegmatische Art, die man manchmal so von der Körpersprache her annehmen könnte, abgelegt hat. Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, er hat dieses defensive Konstrukt angenommen. Wie gesagt, er hat Publikum animiert bei manchen Szenen, von wegen hier noch mehr machen, und das war auch so ein Aspekt, der mir besonders aufgefallen ist, neben natürlich dem ersten Tor, was er super gemacht hat, und ja, Chance genutzt.
Ja, neben Safi auf jeden Fall einer der Matchwinner, und Kelsey Owusu, wie ich finde, den muss man auch nochmal irgendwie erwähnen,
ja.
Der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht vorne. Ich glaube, der hat das Potenzial, so ein Unterschiedsspieler zu werden, den Rot-Weiß seit dem Abgang von Marvin Obus eben nicht mehr hat. Dass er Potenzial hat, hat man im Ansatz immer sehen können. Er kam ja sehr spät von Schalke. Dazu hatte dann ein paar Kurzeinsätze, war dann verletzt über 4 Wochen. Und jetzt ist er wieder da. Und was mir gefällt, dass er Speed hat, dass er im 1 gegen 1 gut ist, hat man ja schon gemerkt. Aber vor dieser Szene, vor dieser Großchance von Wonitsch, die fast zum 3-0 geführt hätte, mit welcher Ruhe er den Ball da reinspielt. Das ist ja etwas, was Easy Young zum Beispiel nicht hinbekommen hat, nämlich diese Ruhe zu haben im letzten Moment beim Abspiel. Und ja, wenn er das hinbekommt, er ist 20 Jahre alt, dann wird Rot-Weiß noch wirklich sehr, sehr viel Freude an ihm haben. Also wir haben ja viel über die Neuzugänge gesprochen, den einen oder anderen auch kritisiert, aber ich glaube, dass RWE da echt einen guten Fang gemacht hat.
Ja. Heute mal viel Lob, ist ja auch noch nicht schlecht, aber ja, bei einem 4-0 ist das auch mal angebracht, würde ich sagen.
Gegen den Spitzenreiter gibt es jetzt nicht viel zu kritisieren.
Seit 8 Spielen ungeschlagen gewesen immerhin, ne? Ja. Genau. Dann lass uns noch über ein anderes Thema sprechen, das die Woche so aufgeploppt ist. Markus Uhlig. Eigentlich gar kein Essener Thema mehr, aber irgendwie war es dann doch noch Thema. Der heuert jetzt bei Rot-Weiß Oberhausen an, wie man so liest, wie man gehört hat, wie es ja auch schon bestätigt ist. Christian, was genau steckt dahinter? Hat dich das überrascht?
Ja, es sollte eigentlich noch nicht veröffentlicht werden. Dann gab es doch die Meldung, dass der neue RWO-Präsident werden soll. Jetzt hat der Verein erstmal sich so positioniert, dass er wie vorher beim 1. FC Bocholt eine Beraterrolle einnimmt für 3 Monate bis Ende Januar. Und dann könnte er neuer RWO-Präsident werden. Dann ist, glaube ich, die Mitgliederversammlung auch bei den Kleeblättern. Und auf so einer könnte sowas beschlossen werden. Wenn man sich gegenseitig kennengelernt hat. Dementsprechend werden die nächsten 3 Monate spannend. Es gab ein Plakat im Stadion, was relativ schnell wahrscheinlich zusammengebastelt wurde. Es sei denn, die Jungs wussten schon vorher Bescheid, was total unter die Gürtellinie ging. Und was auch, glaube ich, nicht die Meinung aller wiedergibt in Essen. Denn wir haben bei uns bei Revier-Sport eine Umfrage gemacht, wo bisher 1500 Leute mitgemacht hatten, ob sie es okay finden, wenn er zu RWO gehen würde, ob es ein No-Go ist als ehemaliger RWE-Boss oder ob es einfach egal ist. Und waren deutlich über 70%, die entweder gesagt haben, es ist ihnen egal oder ist völlig in Ordnung, so dass dieses Plakat vielleicht nur die Meinung einer Minderheit widerspiegelt. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was diskutiert wird in den Foren, unter den Fans, auch bei uns. Und meine Meinung ist klar. Alles okay, wenn er dieses Amt annehmen sollte, denn ich glaube, dass da manches zu hoch gehängt wird. Er hat seine Dienste in Essen getan, gab auch mal ein paar schwächere Entscheidungen, aber er hat sich so lange in den Dienst von RWE gestellt und gemacht und getan. Dauerkarte auf Lebenszeit, war neulich noch im Stadion, auch von den Fans da gefeiert, und dementsprechend ist das aus meiner Sicht völlig in Ordnung, wenn er sich jetzt neu orientiert und auch wenn das bei einem Rivalen aus Oberhausen wäre.
Ja, also grundsätzlich hat erstmal jeder ein Recht auf Arbeit, auch Markus Uhlich. Ist daher völlig in Ordnung. Du hast schon angesprochen, natürlich hat er seine Verdienste. Er ist mit Rot-Weiß aufgestiegen, nach 14 Jahren wieder zurück in den Profifußball. Das wird und sollte man ihm nie vergessen. Ich kenne ja auch Markus Uhlich, ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ. Und ich kann es halt nicht ganz nachvollziehen, warum er dann ausgerechnet Rot-Weiß-Oberhausen wählt, weil ich glaube, dass die Regionalliga für RWO das höchste der Gefühle ist. Der Verein hat einfach nicht mehr Potenzial. Also da wird wunderbare Arbeit geleistet seit vielen Jahren, aber da ist einfach nicht das Zuschauerpotenzial da, die Umgebung, die Sponsoren, das reicht halt einfach nicht, um mit denen irgendwie noch ein bisschen höher zu kommen. Und ja, das wirkt so ein bisschen als bräuchte er jetzt unbedingt einen neuen Job, kann ich ja auch irgendwie nachvollziehen, ist auch nicht mehr der Jüngste, bis zur Rente muss auch noch ein bisschen was tun, aber dann ausgerechnet RWO zu wählen, okay, sei ihm gegönnt, wünschen wir ihm viel Erfolg, aber an seiner Stelle hätte ich möglicherweise noch was anderes gewartet.
Ja, er hatte ja zumindest, ich erinnere mich an die Folge, wo er hier auch bei uns war, so zum Abschied, hat er gesagt, dass er auf jeden Fall irgendwann wieder was im Fußball machen will und gerne auch im Revier, ne? Das hat er ja auch gesagt, dass er sich wohl gefühlt hat und irgendwie ein Herz ja für die Region, den Fußball hier.
Ist in Ordnung. Aber Oberhausen, gut, ich glaube, die waren froh, dass sie überhaupt jemanden gefunden haben. Seit wie viel gefühlten Jahren, Christian, suchen Hajo Sommers und Thorsten Binder schon Nachfolger?
Ja, es gab schon den einen oder anderen Versuch von Hajo Sommers früher aufzuhören. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Jetzt im Januar ist endgültig Schluss. Das heißt, dann muss es eine Übergabe geben. Und ich glaube, dass Markus Uhlich mit seiner Art nach Oberhausen passt. Es passt mit seiner ganzen hemdsärmeligen Art so ins Ruhrgebiet. Und ich glaube auch, dass Oberhausen eine etwas bessere Perspektive hat, als du glaubst. Denn, so wie der Hajo Sommers uns bei Revier schon mal im Interview erzählt hat, ist der Plan so ausgelegt, dass man in Kürze schuldenfrei ist und dann dementsprechend ohne welche Verbindlichkeiten ambitionierter arbeiten kann. Natürlich nicht auf dem Niveau wie RWE in der Regionalliga und natürlich auch jetzt nicht wie MSV oder so, sondern etwas abgespeckter. Trotzdem ist die Möglichkeit da, eine gute Rolle zu spielen. Die sind jetzt auch knapp hinter der Spitze, obwohl sie einen kleinen Kader haben. Und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was geht. Und wenn Markus Uhlich ein paar neue Ideen noch mit reinbringt, das würde uns alle, glaube ich, freuen im Ruhrgebiet, wenn wir neben RWE noch einen Drittligisten hätten.
Was ja. wir aber schon abgecheckt haben, Sascha Pellian wird Markus Uhlich auf jeden Fall nicht begleiten. Das haben wir schon irgendwie hinterfragt und haben uns da auch erkundigt. Also die Pläne hat er nicht. Was man so hörte, würde er diesen Aufwand nur für Rot-Weiß Essen betreiben.
Ja, wir schauen mal. Vielleicht gibt's ja irgendwann ein Drittliga-Derby. RWO, RWE.
Die Fans würden sich freuen.
Mit Markus Uhlich, mit Markus Uhlich im Amt. Dann kann er vorher auch gerne nochmal hinkommen.
Ja, nichts gegen Sandhausen oder so, aber RWE gegen MSV oder RWO wäre sicherlich attraktiver für viele hier.
Sandhausen, eigentlich ganz gutes Stichwort. Das ist nämlich der übernächste Gegner für Essen. Jetzt geht's nach Aue.
Genau.
Dann Sandhausen, dann Saarbrücken. Das sind alles Teams, die ja an der oberen Tabellenhälfte gerade stehen. Keine leichten Aufgaben, oder?
Ja, was ist schon leicht und was ist schwer in der dritten Liga?
Wenn das alles gezeigt hat, dann die letzten
Unterstell Wochen. Genau, bewiesen. Auch in Dresden hat Rot-Weiß ein richtig gutes Spiel gezeigt. Also die können halt jeden schlagen, können gegen jeden verlieren. Das haben die letzten Spiele gezeigt. Aue eine Mannschaft, die sehr, sehr gut gestartet ist, dann aber eingebrochen ist, hatten drei in Folge verloren. Jetzt zuletzt haben sie einen Sieg und Unentschieden geholt gegen Saarbrücken 1-1. Einen erfahrenen Trainer mit Pavel Dotschev, haben mit Marcel Bär einen sehr treffsicheren Stürmer, der schon 6-mal geknipst hat. Sind aber auch seit einem Monat zu Hause ohne Sieg. Also es ist durchaus so, dass Rot-Weiß da Chancen hat, die treffen jetzt nicht auf einen übermächtigen Gegner. Wenn sie es ähnlich machen, mal gucken, ob sie den gleichen Ansatz verfolgen.
Das wäre jetzt meine Frage. Glaubt ihr, dass man es, also der Erfolg gibt einem ja recht. Jetzt hat man da
Erfolg gibt einem recht, nur jetzt überrascht man den Gegner dieses Mal nicht. Also diesmal wird man sich möglicherweise darauf einstellen. Aber grundsätzlich gibt es jetzt nicht viel Grund, Dinge zu ändern. Wenn man es da schafft, wieder konsequent zu verteidigen, kompakt zu bleiben, Stabilität zu haben im eigenen Spiel und dann die Stärken wieder ausnutzt mit dem schnellen Umschaltspiel, dann kann Rot-Weiß natürlich auch in Aue gewinnen.
Würdest du unterschreiben, Christian?
Ja, jetzt hat Dabrowski einmal überrascht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er wieder viel ändert, weil auch wenn er dann den Gegner nicht überrascht, diese Taktik scheint der Mannschaft jetzt in diesen Tagen gut zu tun. Und ich bin überrascht, dass Aue so eine gute Rolle bisher spielt, denn da war ja auch in den letzten Monaten und Jahren immer nur zu lesen, dass man den Etat runterfahren musste und nochmal irgendwo sparen und nochmal sparen und dass sie jetzt schon wieder so eine gute Rolle spielen. Aber trotzdem mal eklig, da in Aue zu spielen. So eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Es ist der Trainer zwar gesperrt, Dortchev wird gegen RWE auf der Bank sitzen. Ändert wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel in der Ansprache und so, wird er ja die Mannschaft vorbereiten. Und deshalb, ja, also ich glaube, ein Punkt wäre schon okay, denn ich glaube, die meisten Mannschaften sind selten gerne ins Erzgebirge gefahren und haben dort gespielt.
Ich freue mich auf die Fahrt, ich werde hinfahren. Ich freue mich auf den Nudeltopf, da ist mir nur Positives drüber berichtet worden.
Kannst ja mal berichten.
Werde ich auf jeden Fall tun, ja, ja, genau.
Vielleicht noch, wo du gerade Auswärtsfahrt sagst, sind wir euch vielleicht noch ein kleines Update schuldig. Wir hatten hier ausführlich über die, ja, über den Angriff der Rostocker auf den Zug gesprochen und haben gesagt, wenn es irgendwie einen neuen Ermittlungsstand gibt, dann geben wir den hier kurz wieder. Wie gesagt, ihr lest das auch alles immer auf watz.de. Martin, gibt's da einen neuen Stand? Wie sind die Ermittlungen?
Es gibt nicht viel Neues tatsächlich. Anfang letzter Woche, also nach dem Talk, hatte man uns nur bestätigt, dass die Notbremse von einem Reisenden, also nicht vom Zugpersonal, gezogen wurde. Was das letztlich bedeutet, gut, das öffnet natürlich Raum für Spekulationen, aber das wird man dann noch sehen. Die Ermittlungen laufen auf jeden Fall. Viel, viel Neues gibt es da nicht.
Eine Meldung gab es noch vom Verein, 5 Tage später. Mhm. Dass,
kann man mal machen.
Genau, dass man natürlich hofft oder froh ist, dass alle gesund wieder angekommen sind und man eigentlich nicht viel wirklich sagen kann, weil es ein laufendes Verfahren ist und dementsprechend wird man sich vielleicht dann irgendwann, wenn das abgeschlossen ist, nochmal grundsätzlich äußern.
5 Tage später war irgendwie auch spät, oder? Also irgendwie so mein Gefühl, weil also verurteilen kann man das Ganze ja eigentlich auch schon früh, aber gut.
Gut, man muss natürlich sagen, die haben ja auch mit den Medien gesprochen, also Christian Flüttmann hat uns ja unmittelbar danach ein kurzes Interview gegeben, also ein Statement gab es da schon. Klar, als Verein kannst du ein bisschen früher reagieren, aber nach dem Rostock-Spiel gab es auch noch andere Probleme.
Das ist wohl wahr. Aber jetzt zeigt die Kurve ja zumindest gerade wieder nach oben. Wir schauen mal, vielleicht können wir ja auch nächste Woche das erste Mal 2 Siege hintereinander besprechen.
Wäre das erst.
Wäre auch möglich. Wir treffen uns auf jeden Fall hier am Montag wieder nach dem Aue-Spiel, analysieren das Ganze. Wir hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid. Abonniert uns gerne bei YouTube, da könnt ihr auch kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, besprechen wir gerne alles hier im Talk. Abonniert uns auch auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Und vor allem schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Danke euch beiden.
Danke auch.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.